Ich darf euch alle begrüßen an dem Sonntagmorgen. Auch die Gäste wollen wir nochmal herzlich willkommen heißen bei uns hier. In der Losung steht heute Morgen ein Vers aus Hebräer 3. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Heute, jetzt hier, wenn wir seine Stimme hören werden, dann sollen wir unser Herz nicht verschließen. Das ist eine Aufforderung von Gott und das ist auch eine Einladung an uns alle, dass wir heute unsere Ohren öffnen, unsere Herzen öffnen dürfen, um auf das zu hören, was Gott uns heute wieder ganz neu, entweder wieder oder ganz neu und oder ganz neu zu sagen hat. Und das wollen wir auch in einem Lied zum Ausdruck bringen, Lied 145, Herr, lenke unseren Sinn ganz neu auf das, was er uns zu sagen hat.
Lieber Jesus, wir wollen dir danken, dass du die Zeit uns schenkst, heute Morgen hier zu sein, dass du uns Gesundheit und Kraft schenkst, dass wir einfach zusammen sind, um dein Wort neu zu hören. Wir wollen dich bitten, dass du das durch deinen guten Geist uns lebendig machst. Ja, du siehst jeden Einzelnen hier, kennst seine Situation, kennst unser Herzen, weißt, was uns bewegt, was uns vielleicht bedrückt, worüber wir fröhlich sind. Herr, ja, und unsere Fragen auch, wie wir in der kommenden Woche für dich leben können, mit dir leben können. Wir danken dir, dass du uns da nicht als Weise zurückgelassen hast dieser Welt, sondern dein Wort uns gegeben hast, dass wir es haben dürfen, in gedruckter Form, wir dürfen es lesen. Herr, ja, manchmal macht es uns Mühe, es zu verstehen und anzuwenden. Und deswegen bitten wir dich, dass du uns jetzt hier segnest, dass du reden und hören segnest. Dass wir dich verstehen, was du uns sagen willst, dass du einen jeden Einzelnen jetzt, heute Morgen, hier begegnest. Wir danken dir für die Gemeinschaft und segne alle die, die nicht da sein können. Amen.
Amen.
Zum Anfang möchte ich erstmal viele Grüße von der evangelischen Christengemeinde in Weidenburg sagen. Dann noch etwas zu meiner Person. Viele werden überlegen, Winter, der Christoph aus Limburg-Oberfrohna, das ist mein kleiner, aber großer Bruder. Ich versuche, dass meine Stimme durchhält. Ein junger Mann, der sich gerade bekehrt hatte, sitzt auf einer Bank im Park, liest im Alten Testament den Bericht, wie das Volk Israel auf der Flucht vor dem Pharao durch das geteilte Rote Meer hindurch geht. Er freut sich über das Gelesene, das er lauthals Gott lobt. Da kommt ein liberaler Theologe vorbei und sagt, junger Freund, lass es dir mal erklären. Das Volk Israel ist gar nicht durch das geteilte Rote Meer gegangen, sondern ist durch eine Senke mit maximal 50 cm Wassertiefe gewadet. Es war also nichts Ungewöhnliches. Der Theologe geht weiter und hört nach einigen Metern den jungen Mann wieder lauthals Gott loben. Er läuft zurück und fragt ihn, ob er ihn richtig verstanden habe. Da antwortete der junge Mann: Was ist das für ein großer Gott, der den Pharao und sein ganzes Kriegsheer in 50 Zentimeter tiefem Wasser ertrinken lässt? Als ich darüber nachdachte, ließ mich der Gedanke nicht mehr los, was für einen Gott wir haben. Für mich stellt sich die Frage, angeregt durch den Einsatz, den wir in Waldenburg durchgeführt haben, es war die Ausstellung über Weltreligionen, die von der Bibelschule Wiedenest vorbereitet wurde. Können wir immer wieder über seine Größe staunen? Der bekannte China-Missionar Hudson Taylor hat einmal gesagt: Nicht einen großen Glauben brauchen wir, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Über eine solche Begegnung mit diesem Gott soll es uns heute gehen. Dazu wollen wir lesen Apostelgeschichte 8, Abvers 26 bis 39. Ich lese nach der guten Nachricht. Der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus: Mache dich auf den Weg und geh nach dem Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Die Straße wird kaum von jemandem benutzt. Philippus machte sich auf den Weg und ging dorthin. Da kam in seinen Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Es war ein hochangestellter Mann, der Finanzverwalter der äthiopischen Königin, der den Titel Kandake führt, ein Eunuch. Er war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Jetzt befand es sich auf der Rückreise und saß in seinen Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Geist Gottes sagte zu Philippus: Lauf hin und folge diesen Wagen. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Er fragte ihn: Verstehst du denn, was du liest? Der Äthiopier sagte: Wie kann ich es verstehen, wenn niemand mir hilft? Und er forderte Philippus auf, zu ihm in den Wagen zu steigen. Die Stelle, die er gerade gelesen hatte, lautete: Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so erduldet er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt, aber mitten in dieser Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird in seinen Nachkommen zählen können? Denn wenn der Erde weg, wurde sein Leben emporgehoben. Der Mann aus Äthiopien fragte: Bitte sage mir, um wen geht es eigentlich? Meint der Prophet sich selbst oder einen anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündigte ihm von dem Prophetenwort ausgehend die gute Nachricht von Jesus. Unterwegs kamen sie an eine Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte: Hier gibt es Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten und die beiden stiegen ins Wasser hinab. Philippus und der Äthiopier, und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn gepackt und weggeführt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Von Freude erfüllt, setzte er seine Reise fort. Zum Anfang möchte ich nochmal für dieses Bibelwort beten. Wer will und kann, darf dazu aufstehen. Du wunderbarer, treuer himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du uns dein Wort öffnest, Herr, dass du uns ein Herz für dein Wort gibst und ein Wort für unser Herz. Amen. Amen. In der Bibel gibt es manche Berichte über besondere Gottesbegegnungen. Manche waren ganz normale Menschen, so wie du und ich. Manche Menschen waren auch besonders, wie bei unserer Bibelstelle. Wenn man über einen Text nachdenkt, geht man normalerweise von vorn nach hinten durch. Ich möchte es einmal anders machen und hinten beginnen. Er aber zog seine Straße fröhlich. Weil es ein Happy End ist, wissen bestimmt alle von uns. Also ein fröhliches Ende. Happy Ends sind manchmal kitschig oder groschenmäßig, wie in manchen Groschenromanen. Aber hier in unserer Geschichte ist es doch kein Happy End, sondern, um bei der Begrifflichkeit zu bleiben, ein Happy Beginning. Also ein fröhlicher Neubeginn. Eines Mannes, der besonders war, dessen Leben aber auch turbulent verlaufen war. In ein paar Stichpunkten wird uns in diesem Bericht berichtet. Nach unserem gemeinsamen Gottesdienst, heute geht ein jeder bestimmt wieder nach Hause. Es wäre wünschenswert, dass ein jeder von uns und der antike Herr aus biblischen Zeiten etwas gemeinsam haben, dass wir unsere Straße fröhlich nach Hause ziehen. Es ist ein wunderbares Ergebnis einer besonderen Gottesbegegnung. Es wären auch Alternativen möglich gewesen, dass er frustriert gewesen wäre, dass sein Urlaub in Jerusalem zu Ende war und wieder nach Hause muss, auf seine lange, beschwerliche Reise. Möglich wäre auch gewesen, dass er frustriert war bei den Gedanken an die nächstmögliche Finanzkrise, die er nach seiner Rückkehr in Äthiopien zu managen hatte. Gemeint mit fröhlich ist offensichtlich auch nicht nur ein kurzfristiges Stimmungshoch, auch nicht eine situationsbezogene und promilleabhängige gute Laune. Dieses Fröhlich, wie die Bibel hier es meint, hat etwas mit der Zufriedenheit zu tun und wenn auch manches anders verläuft. Wenn die äußeren Umstände auch nur begrenzt Anlass zur Fröhlichkeit geben. Er aber zog seine Straße fröhlich. Er hat ein neues Ziel in seinem Leben. Es war kein Ende, sondern ein fröhlicher Neubeginn. Wie kommt es eigentlich, dass Gott mit Gott nicht viel im Hut hat, dass einer, der keine Ahnung vom Glauben hat, wie kommt es, dass einer sein Leben vor Gott auf die Reihe bekommt? Wie kommt es, dass sie, die für Glaubensfragen blockiert sind, es auf die Reihe kriegen? Wie kommt es, dass ein hoher äthiopischer Finanzbeamter, der ca. 2500 Kilometer von Jerusalem entfernt wohnt, es auf die Reihe bekommt? Wie kommt es, dass sie es auf die Reihe kriegen? Viele von uns haben da eine Biografie, wo auch viel Erstaunenswertes erlebt haben, wo vor Jahren vieles noch anders verlaufen ist. Ich möchte die Geschichte mit euch durchgehen und der Frage nachgehen, wie kommt es eigentlich, dass wir Gott begegnen können? Ich möchte dazu zwei Zwischenüberschriften setzen. Erstens, es braucht Gottes Initiative. Dazu der erste Gedanke. Gott hat ein Auge auf mich geworfen. Bevor du ihn wahrnimmst, hat er dich schon längst im Blick. Wie war es bei diesem Finanzminister in unserer Geschichte? Er war durch eine Motivation, die uns verborgen bleibt, darüber gibt unser Text keine Angaben, nach Jerusalem aufgebrochen. Er wollte dort anbeten. Das Warum und Wieso bleibt im Dunkeln. Er war nicht der Gelehrte, er wusste nichts von Jesaja 53, als er diese Schriftrolle las. Er hatte davon keine Ahnung. Es hat irgendwie einen Impuls in seinem Leben gegeben. Irgendwie ist es in seinen Sinn gekommen. Ich mache mich auf den Weg und suche diesen Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, um ihn anzubeten. Gott hat ein Auge auf ihn geworfen. Irgendwie kam dieser Impuls in sein Herz, in sein Lebenszentrum. In der Bibel gibt es da mehrere Beispiele. Wie beim Oberzöllner Zachäus, der eigentlich ein Mafiosi war, der mit der Stellung als Oberzöllner den Leuten das Fell über die Ohren zog. Es ging ihm gut und er lebte vermutlich herrlich und in Freuden. Aber er hatte keine Chance, mit diesem Leben vor Gott zu bestehen. Aber irgendwie ist dieser Funke in sein Leben gekommen. Und deshalb kletterte er auf diesen Baum, um gucken zu können. Ich will mal sehen, wer dieser Jesus ist, aber immer noch auf Distanz. Aber es hat diesen ersten Funken in sein Leben gegeben. Ich glaube, bevor du wahrnimmst, dass Gott dich sucht oder dass du ihn suchen kannst, läuft hinter den Kulissen längst ein himmlischer Plan, dass Gott etwas im Sinn hat mit dir. Das läuft so ähnlich wie bei der Zeugung und der sichtbar werdenden Schwangerschaft und der Geburt. Der Moment der Zeugung ist in der Regel schön. Aber dass da gleich ein Kind entsteht, das ist doch nicht gleich sichtbar, sondern Tage und Wochen später. Für Außenstehende ist es manchmal Monate später sichtbar. Leben ist schon da, aber noch ganz verborgen. Erst im Laufe der Zeit wird es sichtbar. Offensichtlich ist das im Leben schon da, aber es kommt erst später zur Geburt. So oder ähnlich ist es im geistlichen Leben auch, wo erst ganz verborgen etwas beginnt. Aber Gott setzt durch seinen Geist in unser Leben solche Akzente. Gott hat ein Auge auf den Finanzminister geworfen. Bei jedem von uns ist es sicher auch so gewesen. Gott hat ein Auge auf uns geworfen. Bevor du ihn suchst, hat er dich schon längst im Blick. Wir bleiben bei der Initiative Gottes. Zweitens, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. In der guten Nachricht steht Finanzverwalter, dass er ein Finanzverwalter war. In der Luther-Übersetzung steht Kämmerer. Kämmerer sind eigentlich ehrenwerte Persönlichkeiten und Angesehene. Jeder Ort, auch bei uns, hat einen Finanzverwalter, der versuchen muss, mit dem vorhandenen Geld auszukommen, um so wenig wie möglich Schulden zu machen. In der guten Nachricht steht, wie im Grundtext, das Wort Eunuch. Der Kämmerer war sozusagen ein kastrierter Mann. Ich denke, es gibt nicht so viele Versuchungen wie der Verlust der eigenen Identität, die so heftig sind wie der Verlust des eigenen Geschlechtes. Die mächtigsten Beamten eines Staates waren Eunuchen. Das war damals normal und sehr verbreitet. Sie wussten, dass die Kastration es ausgeschlossen hat, dass diese für die eigene Familie die Macht an sich reißen konnten. An der Spitze des äthiopischen Staates stand eine Königin, das sagt der Text ebenfalls. Zu ihren engsten Kreis zu gehören und ihren gesamten Schatz zu verwalten, war die Aufgabe dieses Mannes. Dies war eigentlich nur möglich, wenn man Eunuch war und der Königin nicht legitim Nachwuchs zu verschaffen konnte. Ein Eunuch durfte nicht nach dem Gesetz des Mose dem Volke Gottes angehören. Ob er das wusste, steht auch nicht in unserem Text. Philippus, der ihn begegnet, wusste es ganz bestimmt. Denn in 3. Mose 23, Vers 2 steht, dass kein Kastrierter in der Gemeinde des Herrn sich versammeln darf. In einen Eunuchen sahen Herrscher vergangener Kulturen ihren geeigneten zweiten Mann, der zu hohen Ansehen und hohen Ruhm gelangen könnte, da er niemals als biologischer Konkurrent auftreten konnte. Was heißt das für diesen Mann? Da gibt es zwei Persönlichkeiten, die möglich sind. Irgendwie darin ist er zu finden. Erstens, es könnte sein, dass er dazu gezwungen wurde, das über seine Geschlechtlichkeit hinweggehen zu lassen. Da blieb hinterher kein Stein auf dem anderen und er hat dagegen nichts machen können. Und da musste er damit leben, dass er sozusagen im Letzten doch kein Mann war. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, dass er es selbst gewollt hätte. Dass er auf Deutsch gesagt ein karrieregeiler Typ war, weil er wusste, als Eunuch kann ich die Karriereleiter ganz weit raufklettern, weil er der Königin nicht gefährlich werden konnte. Er war ein merkwürdiger Typ und in der Gemeinde Gottes, so sagt das Alte Testament, ist kein Platz für diese Leute. Aber vor Gott, das wird durch Jesus Christus ganz klar, gibt es kein Ansehen der Person. Im Neuen Testament gibt es da einige Beispiele, die das deutlich machen. In Matthäus 21, Vers 31 steht eines der schärfsten Sätze im Neuen Testament. In dieser Stelle sagt Jesus den Frommen seiner Zeit: Die Zöllner und Prostituierten werden eher in Gottes Welt kommen als ihr. Weil Jesus sah und verstand, dass in ihrem Leben Glauben wuchs. Was die Frommen alles nur skeptisch abwiegelten. Gottes Initiative. Gott hat ein Auge auf dich geworfen. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, egal wer wir sind und woher wir kommen. Drittens, Gott sorgt für zentrale Entscheidungssituationen. Einige von uns könnten da ihre eigene Geschichte erzählen. Hier in unserem Text ist es die Jesaja-Rolle, die er liest. Und ausgerechnet Jesaja 53, als Philippus ihn über den Weg läuft. Es gibt in der Bibel wahrscheinlich keinen anderen Text im Alten Testament, der so deutlich, klar und zentral von Jesus berichtet. Von seinem Zentrum und seinen Handeln, von seinem Kreuz und seinen Leiden und Sterben. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der unter Auslegung umstritten oder gewagt ist. Da der äthiopische Finanzminister ein Eunuch war, war er ein Karrierebeamter. Ihm fehlte definitiv etwas, was allen Orientalen eigentlich unverzichtbar war. Die Möglichkeit, Nachkommen zu zeugen. Kann es sein, dass er sich selbst ein bisschen in diesem Text beschrieben sah? Er wurde erniedrigt. Kann es sein, dass Gott begann, ihm klarzumachen, in welcher Not du auch stehst? Ich bin dein Gott, war in Jesus schon da. Ich möchte diesen ersten Teil noch einmal zusammenfassen. Wenn es zu einer Gottesbegegnung kommt, hat es mit Gottes Initiative zuallererst zu tun. Er war schon lange aktiv, bevor du an ihn denken konntest. Er sorgt für das Zusammentreffen mit Philippus. Er sorgt für Jesaja 53. Und er sorgt zu guter Letzt für die Wasserstelle in der Wüste, wo dieser Mann sich gleich taufen ließ. Nun möchte ich die zweite Seite der Medaille beleuchten. Ich will sie als deine und meine Initiative überschreiben. Wer Gott begegnen will, da gilt, wer sucht, der findet. Hier in unserem Beispiel war es, dass dieser Mann nach Jerusalem reiste, weil er mit Jerusalem und das Anbeten dort suchte und brauchte für sein Leben. Er investierte viel. Eine Jesaja-Rolle war ja kein Taschenbuch für ein paar Euro. Er war zwar ein hoher Beamter, er hatte wahrscheinlich eine Menge Geld zur Verfügung gehabt. Wenn es aus Papyrus war, war sie wertvoll. War sie aus Pergament, war sie noch wertvoller, weil eine ganze Tierherde dafür sterben musste, für diese Jesaja-Rolle. Er hatte diese Rolle gekauft und er las darin. Er suchte, es war auch keine geringe Investition dieser Rolle, ca. 2500 Kilometer mit Pferdewagen, Eselswagen oder Karamellkarawane. Es ist auch egal, mit was er gereist ist. Es war auf alle Fälle riesig weit. Es war auf alle Fälle lange unterwegs. Wer sucht, der findet. Das Zweite, was diesen Mann auszeichnet und ausmacht, er war ehrlich vor Gott. Philippus kommt zu ihm, und das ist eine wunderbare Sache, und stellt ihm die Frage, Verstehst du auch, was du liest? Es gibt da alle möglichen denkbaren Antworten. Es gibt da eine Krankheit, die da heißt, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Man muss nicht auf alles eine Antwort haben. Nicht so tun, als ob man alles weiß. Ich habe auf alle noch so schweren Fragen eine Antwort. Der Mann aus Äthiopien war nicht so. Er sagte, keine Ahnung, ich verstehe nicht, worum es hier geht. Ich brauche unbedingt Hilfe. Ich möchte hier an dieser Stelle einmal ermuntern, wenn du Fragen hast, stell sie ruhig. Fragen stellen ist immer erlaubt. Philippus gibt hier einen Glaubenskurs, ein Glaubens-ABC à la Philippus in Crash-Format. Dieser Glaubenskurs war schnell verlaufen. Genauere Angaben macht der Text dazu nicht. Ein Glaubens-ABC in kurzer Zeit auf seinen Wagen und erklärt ihn, was mit Jesaja 53 auf sich hat. Da ist er in der Mitte des Evangeliums und dessen, was über Jesus zu sagen gibt. Das zweite, sei ehrlich vor Gott, du musst nicht alles wissen. Du musst nicht die Bibel von vorn und von hinten gelesen haben und auch kennen. Du musst nicht alle großen und kleinen Propheten auswendig bringen. Es geht schlicht und einfach darum, sei ehrlich vor Gott zu sein. Sag ganz einfach, wenn du manches nicht verstehst, ich brauche Hilfe. In diesem Fall kam die Hilfe durch Philippus, der ihm erklärt, worum es geht. Das dritte, was zu der eigenen Initiative gehört, und das macht der Finanzverwalter vorbildlich, er schob es nicht auf die lange Bank. Das Sprichwort sagt, und das ist sicherlich auch den meisten bekannt, das Teufels liebstes Möbelstück. Der Glaubenskurs à la Philippus war schnell gelaufen. In diesem schnellen Glaubenskurs war offensichtlich auch von der Taufe geredet gewesen. Das Glaubensbekenntnis des Kämmerers, ich habe verstanden, was hindert, dass ich getauft werde. Ich möchte das umsetzen und nicht erst auf die lange Bank schieben. Erstmal überlegen und erstmal nach Äthiopien fahren und dann erstmal sehen, sondern was hindert mich, dass ich getauft werde. Philippus musste nach 3. Mose, dass ein Eunuch nicht dem Volke Gottes gehören konnte. Er hatte auch bei Jesus gelernt, was bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Und jeder, der ihn ernsthaft sucht, willkommen ist. Vielleicht erinnert er sich auch an ganz spezielle Begegnungen, die Jesus mit ganz speziellen Leuten hatte. Wie den Oberzöllner Levi, der war auch nicht besonders angesehen, weil er seine Stellung bei der Besatzungsmacht als persönlichen Vorteil nützte und als kleiner Mafiosi seinen Volksgenossen sozusagen das Fell über die Ohren zog und sich Reichtum verschaffte. Vielleicht erinnert er sich auch an die Begegnung, die Jesus mit einer Frau hatte, die manchmal auch als die große Sünderin genannt wurde. Und das geschah noch im Haus eines Pharisäers. Eigentlich eine hochpeinliche Situation. Die Frau kam rein, weinte, mit diesen Tränen wusch sie Jesus die Füße, mit ihrem langen Haar trocknete sie die Füße und salbte seine Füße. Für die Leute ringsherum war es doch eine peinliche Situation und sagte, wenn der ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, um wen es geht. Und wenn er ein von Gott Gesandter war, dann wüsste er doch, wer sie ist. Wenn er etwas mit Gott zu tun hätte, hätte er nichts mit dieser Frau zu tun. Es kann sein, dass Philippus sich an solche Begegnungen erinnerte und verstand, dass dieser Eunuch aus Äthiopien eigentlich der jüdischen Gemeinde keinen Platz hatte. Und das ist bei Jesus willkommen. Vielleicht erinnert er sich an die Begebenheit mit den 10 Aussätzigen, wo alle Leute einen großen Bogen herum machten und Jesus aber auf sie zuging und ihnen Gutes tat und ihnen Heilung verhieß. Und Philippus taufte den Kämmerer. Den Vers 37 habe ich in der Lutherbibel gefunden. Da steht, Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, kann es geschehen. Der Kämmerer aber antwortete und sprach sein Glaubensbekenntnis. Ich glaube, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Ab dieser Vers dazugehört, kann man nach Handschriftlage so oder so entscheiden. Manche Bibelübersetzer bringen ihn und andere auch nicht. Das ist auch nicht entscheidend. Aber entscheidend ist doch, was Philippus hier vermittelt. Egal, wo du auch herkommst, auch aus Eunuch, aus Äthiopien, der es selbst gewollt oder dem man es mit Gewalt angetan hat, der seine Identität aufgegeben hat, der Karriere zuliebe. Was auch immer in deiner Vergangenheit war, und wenn du von ganzem Herzen glaubst an Jesus Christus, kann die Taufe geschehen. Das ist die einzige Voraussetzung. Deine Vergangenheit spielt vor Gott keine Rolle. Du kannst einen Neuanfang machen. Ich denke, das ist auch der Auslöser, dass zum Schluss des Textes es so schön gesagt ist, der Kämmerer zog seine Straße fröhlich. Nach besonderen Begegnungen mit Gott sind immer wieder Impulse in unser Lebenszentrum gelandet. Wie reagieren wir darauf? Ich wünsche uns, dass nicht ein Augenblicksgefühl ist, sondern eine Lebenshaltung ist, dass wir die Straße fröhlich ziehen. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Der Kämmerer als Eunuch war auf der Liebesliste Gottes. Er war ehrlich vor Gott und ließ sich seine Fragen erklären. Er schob nichts auf die lange Bank. Er erledigte es gleich und ließ sich taufen. Ich möchte an dieser Stelle ein Lied singen lassen, das Lied Nummer 747. Bruder Horst Afflerbach aus Wienest hat zur Allianzkonferenz in Baden-Blankenburg den Ausspruch geprägt: Was nützt die beste Bibelarbeit, wenn sie keinen Bezug zu uns hat? Darum möchte ich zwei Beispiele erzählen, wie Gott Menschen begegnet ist. Im 17. Jahrhundert lebte John Newton. Er besaß ein Schiff. Mit diesem Schiff wollte er in Indien eine besondere Fracht holen. Denn dafür gab es viel Geld. Diese besondere Fracht waren Sklaven, die er geladen hatte. Auf der Rückkehr kam er in große Seenot, wo er nicht wusste, ob er das Schiff erhalten konnte. Da gab ihm einer seiner Seeleute ein Stück Papier zum Lesen. Er las es, da merkte er, dass es ein Stück aus der Bibel ist. Dadurch kam er nicht mehr zur Ruhe und er erkannte, dass es nicht richtig ist, was er tut. Sein Leben bekam eine Kehrtwende, auch sein Tun. Er kehrte um und brachte die Menschen zurück in ihre Heimat. Er wollte in Zukunft mit seinem Schiff in die weite Welt fahren, um von Jesus zu erzählen. Dadurch entstand dann das wunderbare Anbetungslied Amazing Grace, was auf Deutsch heißt O Wunder der Gnade oder O Wunder der Barmherzigkeit. Im zweiten Beispiel möchte ich erzählen, wie Gott mir begegnet ist. Ich bin als Sandwich-Kind einer Familie von evangelisch-freikirchlichen Eltern in Morgersdorf bei Benisch aufgewachsen. Mein Leben war davon geprägt. Dafür bin ich Gott und meinen Eltern von Herzen dankbar. 1973 habe ich mein Leben Jesus übergeben. Als ich 1985/86 als Bausoldat in Bora war, hat Gott in dieser Zeit mir gezeigt, dass man auch gute Gemeinschaft mit Menschen haben kann, mit Christen anderer Prägung. Diese gute Gemeinschaft hat bis jetzt gehalten. Ein zweites Beispiel hat Gott mir vor circa zwei Jahren geschenkt. Von den Schwiegereltern unserer Tochter bekamen wir eine CD, auf dem der Evangelist Hans-Peter Reuer über das wichtigste Gebot sprach: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Seine Auslegung hat er mit dem Satz begonnen: Wann hast du das letzte Mal deine Meinung geändert über eine bestimmte Aussage der Bibel? Er sagte dann weiter, dass wir Christen auch mal unsere Meinung ändern müssen. Wenn wir nicht bereit sind, unsere Meinung zu ändern, sind wir geistlich tot. Leben ist ja Veränderung. Er hat dann die Hindernisse erläutert, was uns hindert, den Nächsten zu lieben. In diesem Zusammenhang hat er erklärt, wie wir alle die Bibel lesen. Wir alle lesen die Bibel nach unserer Vergangenheit und unserer Prägung. Beim Lesen der Bibel sortieren wir sie, ich möchte es einfach mal einfach erklären, in drei verschiedene Schachteln. In die erste Schachtel kommen die Aussagen, die 100% gelten. In der zweiten Schachtel tun wir die Aussagen, die nicht mehr gelten. In die dritte Schachtel kommen die Aussagen, die Prinzipien beinhalten, die das Ausleben in Zeit und Kultur unterschiedlich praktizieren. Dazu kann man immer bestimmte Verse anführen. Hans-Peter Reuer hat dann ein Beispiel erzählt, wie unterschiedlich zwei Gemeinden in der er zum Predigen war, die bekannte Stelle in 1. Korinther 12 ausleben. Was macht es mit mir? Im Hintergrund, dass ich meinen Nächsten lieben soll wie mich selbst? Macht es mich tolerant, wenn andere ihren Glauben anders leben wie ich? Hier hat mir Gott klar gemacht, der Blick über den Tellerrand hinaus kann bereichern. Aus diesem Hintergrund ist es für uns als Familie eine Bereicherung, wenn wir seit einigen Jahren Urlaub in Bad Blankenburg zur Allianzkonferenz machen. Die vielfältigen Angebote sind für uns Urlaub an Geist, Seele und Leib. In diesem Sinne wünsche ich an jeden, der heute hier ist, eine Gottesbegegnung. Und mach es wie der Kämmerer, sei ehrlich vor Gott, schieb es nicht auf die lange Bank. Und dass die Aussage des Kämmerers seine Straße fröhlich zog, auch bei uns zutreffen kann und zutrifft. In diesem Sinne, Gottes Segen für die kommende Zeit.
Herr Jesus Christus, wir möchten jetzt dankbar sein für das Wort, das du uns heute gesagt hast, dass du es bist, der die Wege der Menschen lenkt, der ihnen die rechten Begegnungen unterwegs schenkt, der den Suchenden das Finden hilft und der Menschen unterwegs am Wege platziert, die von dir erzählen. Herr, wir kennen beide Positionen auch in unserem Leben, dass auch wir Suchende waren. Und wenn wir dich gefunden haben, Herr, dann wollen wir es wie Philippus tun, Suchenden von dir erzählen. Danke für die vielen Beispiele und Belege in deinem Wort, wie du dazu hilfst, dass Menschen zu dir kommen, dass du alle Gegebenheiten bereitest, dass ein Mensch das Leben finden kann. Herr, dass das in unseren Tagen immer noch so ist, dafür wollen wir auch Danke sagen. Und dieses Wort möge mit uns gehen in der kommenden Zeit, dass du uns dort zeigst, wo wir Menschen helfen können, dich zu finden, und dass du den Findenden ihren Weg mit Freuden gehen lässt. Herr, danke für dein Wort, für die Bewahrung unter deinem Wort, die mit uns gehen möchte in der neuen Woche. Wir bitten um deinen Segen auch für uns an diesem Sonntag. Wir bitten um deinen Segen auch für unseren Heimweg. Wir bitten um deinen Segen für die Verkündigung deines Wortes, auch durch uns. Und wir bitten um deinen Segen auch für unsere Jugend, die heute in Satzung ist. Somit möchten wir uns dir in allem anbefehlen, Herr. Amen.
Amen.
Ja, liebe Geschwister, wir möchten euch Dankeschön sagen für eure Gebete. Es waren letzte Woche nicht alle da. Vor einer Woche stand der Marco hier und der hatte berichtet, dass die erste an der Schilddrüse operiert wurde und es kam zu Komplikationen und man hatte sie ins Koma gelegt. Das war für uns nicht so vorhersehbar und war für mich sehr erschreckend. Und dann konnte man so drüber nachzudenken, wie ist das, wenn mal jemand vielleicht nicht aus dem Koma wieder erwacht? Also ich habe mir die Frage schon gestellt. Und ja, was soll noch kann ich sagen? Der Herr hat mir geholfen und er hat mir sein Wort gegeben, um mich dran festzuhalten. Das wollte ich euch noch mal so kurz mit teilhaben lassen, ne? In dieser Unsicherheit und Not für mich, wie der Herr mir geholfen hat, mit dieser Zusage, was ich mir gelesen habe und einfach so wörtlich genommen habe als Versprechen, Herr, so kann ich das lesen und jetzt möchte ich vertrauen, dass du dich dran auch hältst. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürcht ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Gnade und Güte werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Ja, letzten Freitag konnte ich die Esther zu Hause wieder begrüßen. Bin ganz glücklich drüber. Wer sie kennt, sieht vielleicht, dass es noch nie ganz so ist, wie es sein müsste. Ich denke, glaube, das sieht mir ja an. Ich habe dann noch ein zweites, bloß wenige Verse noch. Das ist eine Sache, die wir auch im Chor ganz viel gesungen haben, der Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Und dann am Ende, ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen, harre auf den Herrn, sei mutig, dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Das sind Verse, glaube ich, die lernt man erst zu verstehen in den Situationen, wo man das braucht. Und ich wünsche euch, wenn ihr das mal brauchen solltet, dass ihr dort auch einen Griff habt zum Festhalten im Vertrauen auf den Herrn.
Ja, vor einer Woche habe ich tief geschlafen und am Montag hat man mich langsam wiederkommen lassen. Ich kann euch kein überwältigendes Glaubenszeugnis jetzt geben. Ich hatte einfach Angst, ich hatte Schmerzen und Gott schien weit weg zu sein. Mit den Schmerzen war es so, dass es Verspannungen waren und die waren natürlich untergeordnet für das Personal. Das gibt sich von alleine wieder, wenn man aufstehen darf. Aber mich hat es gequält und es waren zwei schlechte Tage auf der Intensivstation. Aber was mich überwältigt hat, das waren eure vielen Grüße und Nachfragen und sicher auch Gebete. Und ja, dafür auch von mir an der Stelle nochmal vielen Dank.
Zum Abschluss darf ich dir für deine Worte danken, für deinen Dienst hier. Nehmt Grüße mit von uns aus Chemnitz. Ich habe noch ein paar Ansagen. Zum einen darf ich einladen, wieder am Mittwoch hier zu sein, zur Gebetsstunde ab 19 Uhr und danach zur Bibelstunde. Und auch am Sonntag wieder ab um 9 zur Mahlfeier und um 10 zur Wortverkündigung. Ein besonderes Ereignis ist am nächsten Sonntag dann am Nachmittag unsere jährliche Vollversammlung. Da darf ich auch nochmal um Teilnahme bitten und herzlich einladen. Wir treffen uns um 15.30 Uhr. Ab 14.30 Uhr gibt es dann hier ein Stehcafé. Das wird also nicht nach der zweiten Stunde stattfinden, sondern dann eben eine Stunde vor der Gemeindestunde. Es hängt draußen eine Liste aus, die noch relativ überschaubar ist. Und es wird da um Kuchen gebeten. Zweites möchte ich noch ansagen, etwas weiter weg, das Gemeindewochenende. Auch da hängt noch eine Liste vom 9.5. bis 11.5. das Gemeindewochenende in Rathen. Auch da darf ich noch einladen, dass ihr euch eintragt. Ansonsten darf ich uns allen noch einen gesegneten Sonntag wünschen. Auf Wiedersehen.